Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was das für ein Tag war. Es war 2011, Israel. Vielleicht waren einige von euch schon mal dort. Wir waren nicht im April da, sondern im August. Im August ist es dort besonders heiß. Ich bin Gott wirklich dankbar, dass er mich in dieser Zeit geführt hat. Es war ein sehr herausfordernder Tag. Ja. In meiner Predigt soll es auch ungefähr darum gehen. Um Dankbarkeit. Dankbarkeit wofür? Vielleicht. Bevor ich aber mit der Predigt anfange, möchte ich euch fragen, warum ihr hier seid. Ja, vielleicht wie ich das öfter mal bei meinen Predigten mache, euch zu fragen, warum ihr in die Gemeinde kommt. Was ihr euch von den Predigten erwartet. Und in meiner Vorstellung ist es so, dass ich von der Predigt erwarte, dass sie mich für den Tag, für die Woche rüstet. Dass sie mir Kraft gibt. Dass mich die Gedanken in der Predigt auch in der Woche begleiten. Mir den Horizont erweitern. Mich herausfordern. Und meinen Glauben beleben. Und ich hoffe, dass ihr dieselben Wünsche habt. Dass ihr belebt werden wollt. Dass die Gedanken, die wir in der Bibel finden, nicht nur Theorie bleiben. Sondern, wie Spurgeon einmal sagte, nimm Gottes Verheißungen ernst. Stempel sie nicht ab wie Museumsartikel. Vertraue ihnen. Dann werden sie lebendig in deinem Leben. So ungefähr. Ich stelle mir vor, wenn ich in die Bibel lese, wie bildlich es sich hätte abspielen können. Manchmal liest man in diesen trockenen Zeilen von Geschichten und man sieht den Zusammenhang nicht. Ja. Wenn ich morgens meine Andacht mache, dann lese ich meistens ein paar Verse. Und wenn ich dann diese Verse gelesen habe und das über einen längeren Zeitraum mache, fällt es mir dann plötzlich schwerer, den gesamten Kontext zu sehen. Und das möchte ich heute mit euch machen. Ich möchte euch mit euch gemeinsam mir einen groben Kontext, den großen Überblick über das Wort Gottes bewahren. Ich möchte mir anschauen, was das Volk Israel ausgemacht hat und was es heute mit uns vielleicht, was wir für Lektionen daraus lernen können. Und ich möchte anfangen, indem ich grob skizziere, was sich dort in Exodus im zweiten Buch Mose abspielt. Das zweite Buch Mose fängt damit an, dass ein neuer König aufsteht. Ein König, der Josef nicht gekannt hat. Und plötzlich befindet sich das Volk Israel in der Sklaverei. Tag für Tag stehen sie in der brütenden Sonne und sind gezwungen, auf weiten Feldern Städte zu bauen. Von den einst freien Menschen, die sie waren, sind sie jetzt plötzlich Sklaven. Sie sind verkauft unter die Ägypter. Sie sind nicht eigen. Sie haben keine freie Meinung, keinen freien Willen. Ihr Körper wird ausgebeutet. Ihre Energien und Kräfte werden missbraucht. Und eine Verbitterung macht sich in den Herzen der Leute breit. Sind wir wirklich als Volk Gottes dazu berufen, für immer unter den Ägyptern zu dienen? Wir haben viel größere Pläne. Und Fragen erheben sich. Fragen, die du und ich vielleicht auch kennen. Wo ist Gott? Wo ist Gott in den Tagen, in denen es mir schlecht geht? Aber die Zeit ist reif und Gott beruft seinen Propheten, Mose. Und Mose lässt sich dann doch nach anfänglichen Diskussionen mit Gott überreden, ja, hinauszugehen und das Volk aus der Knechtschaft herauszuführen. Und das Volk erlebt große Dinge. Bei ihrer Befreiung erleben sie große Dinge. Sie wandern durch das Schilfmeer, durch das Rote Meer. Sie gehen hindurch und sie sehen Gottes starke Hand. Und sie loben und preisen ihn. Sie loben und preisen ihn mit allem, was sie haben, weil er sie aus der Sklaverei, aus der Knechtschaft herausgeführt hat. Und sie sind unterwegs. Sie sind jetzt gerade 3 Tage unterwegs und die ersten Schwierigkeiten bahnen sich an. Ich lade euch ein, mit mir die Bibel aufzuschlagen und darin im zweiten Buch Mose, Kapitel 15, zu lesen. Und wir lesen dort ab Vers 22. 2. Mose, Kapitel 15, ab Vers 22. Und Mose ließ vom Schilfmeer ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen, und sie zogen hinaus in die Wüste Schur und wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Darum grub man dem Ort den Namen Mara. Darum gab man dem Ort den Namen Mara. Und das Volk murrte gegen Mose: Was sollen wir trinken? Da schrie er zum Herrn, und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Das warf er ins Wasser, und das Wasser wurde süß. Dort legte er Ordnung und Recht für es fest. Und dort prüfte er es, und er sprach: Wenn du willig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst und tust, was in seinen Augen recht ist, seinen Geboten gehorchst und all seine Ordnungen hältst, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Dann kam sie nach Elim, und dort waren zwölf Wasserquellen und 70 Palmbäume, und sie lagerten sich dort am Wasser. Das Volk Israel ist unterwegs, und sie haben Durst. Wann hattest du das letzte Mal Durst? Vielleicht nicht unbedingt nach Wasser. Vielleicht nach geistlicher Nahrung, vielleicht nach der Quelle des Lebens. Wann hattest du das letzte Mal Durst? Und wir lesen hier, sie kam an den Ort Mara. Und das Wasser war bitter. Ja, das Wort Mara im Hebräischen bedeutet genau das, bitter. Und ich frage mich, warum er genau das zweimal erwähnt. Der Ort war Mara und es war bitter, darum heißt der Ort Mara. Es war ein Ort, an dem man nicht viel erwarten konnte. Es war ein Ort, an dem man nicht zu trinken finden konnte. Und das Volk murrte. Das Volk murrte gegen Mose. Es ist interessant. Es war gerade Mose, der die Leute herausgeführt aus Ägypten, und sie murren gegen ihn. Bewahrt diesen Gedanken im Kopf. Das Volk murrt gegen Mose. Und was tut Mose? Mose wendet sich an Gott und Gott gibt ihm eine Lösung für das Problem. Für die Probleme, die wir im Alltag haben, für den Durst, den wir im Alltag verspüren, gibt es eine Lösung. Aber dafür müssen wir uns an den Richtigen wenden. Nämlich an Gott. Wir lesen dann später in der Geschichte, wie das Volk immer wieder an diesen Punkt kommt, an dem es undankbar wird, an dem es murrt. Und wenn ich mich an einige Gespräche in der Sabbatschule erinnere, dann war es immer leicht, auf das Volk hinunterzugucken und zu sagen, wow, das Volk Israel hat so viel mit Gott erlebt und jetzt sind sie dort und sie sind undankbar. Auch wir sind manchmal undankbar und auch wir sind manchmal unzufrieden. Vielleicht unzufrieden, weil wir nicht das schnellste Auto fahren. Unzufrieden, weil wir nicht das neueste Haus haben. Vielleicht, weil wir nicht das haben, was wir haben wollen. Aber Gott weiß, dass das, was wir wollen, nicht immer das ist, was wir brauchen. Was wir brauchen, ist Wasser. Was wir brauchen, ist Leben. Ein Leben, das nur Gott geben kann. Erinnert euch, hier an diesem Punkt ist das Volk Israel noch keinen Bund mit Gott eingegangen. Der Bund kommt erst einige Kapitel später. Es war der Moment, an dem sie dann plötzlich das Kalb angebetet haben, anstatt Gott anzubeten, weil Mose ja viel zu lange weg war. Und was daraufhin folgte, war eine 40-jährige Reise durch die Wüste. Eine Reise in der Hitze, eine Reise durch Schwierigkeiten und Herausforderungen, eine Reise zwar mit absehbarem Ende, aber in weiter Zukunft. 40 Jahre waren sie unterwegs. Wenn ich diese Sachen lese, fällt es mir nicht schwer, die Parallelen zu sehen, die Parallelen zu Jesus. Jesus, der uns erlöst aus der Knechtschaft. Die Knechtschaft, die uns tagtäglich foltert und einnimmt. Eine Knechtschaft, die uns missbraucht, die unsere Energien und Ressourcen verschwendet. Jesus befreit uns aus der Knechtschaft der Sünde. Und er führt uns heraus. Und er führt uns an ein Ziel. Und dieses Ziel können wir in Johannes 17 nachvollziehen. Ich bitte euch, mit mir aufzuschlagen, Johannes Kapitel 17 und darin ab Vers 24. Wenn wir Johannes 17 lesen oder wenn wir an Johannes 17 denken, denken wir dann immer auch an die Worte, auf dass sie eins seien. Es sind Worte, die besonders in der heutigen Zeit einen hohen Wert in unserer Gemeinde haben. Ein Ruf nach Einheit. Ein Ruf nach Einheit auf dem Fundament, auf der Grundlage des Wortes Gottes. Aber wenn wir ein paar Verse weiterlesen, ein paar Verse nur, lesen wir in Vers 24: Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Johannes 17 ist dieses Gebet, das Jesus spricht, bevor es losgeht, bevor seine Zeit gekommen ist. Es ist dieses Gebet, es ist diese intime Zeit, die Gott mit Jesus zusammen verbringt und Jesus seine wichtigsten Anliegen vor Gott bringt. Und das bringt mich zu der Frage, wenn du auf deinen Knien betest, was sind deine Anliegen, die du vor Gott bringst? In der Stille, in der Einsamkeit, was bewegt dich? Was Jesus bewegt, sind seine Jünger. Und die Jünger, die durch ihr Wort an ihn glauben werden. Und das sind du und das bin ich. Jesus betet dafür, dass wir dort sind, wo auch er ist. Und das ist genau der Gedanke, den er auch schon in Johannes Kapitel 15 aufgreift. Kapitel 14, Johannes Kapitel 14. Und dort in den ersten drei Versen, es sind diese bekannten Worte, die jeder von uns kennt. Euer Herz werde nicht bestürzt. Oder so wie Luther es sagt, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an mich und glaubt an Gott. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch nicht gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Jesus hat ein Ziel, zu dem er uns führt. Und das Ziel nennt er Heimat. Wenn ihr diese Verse lest, könnt ihr spüren, was in Jesu Herz vorgeht. Jesus hat eine Sehnsucht. Jesus hat ein Verlangen nach dir. Er hat ein Verlangen dazu, dass wir vereint zu Hause sind. Es ist ein Verlangen, das er seit jeher hatte. Er wollte, dass sein Volk bei ihm ist, dass nichts zwischen ihnen steht. Und er kam, um uns zu erlösen, damit nichts zwischen uns und Gott steht. Nachdem das Volk Israel aus der Wüste, aus der Knechtschaft herausgekommen ist, hatten sie tagtäglich die Entscheidung zu treffen, weiterzugehen. Hätte ihnen etwas nicht gepasst, hätten sie jederzeit umkehren können und sich abwenden können. Aber das haben sie nicht getan, sondern sie sind weitergegangen. Und so ist auch unser Aufruf, ständig weiterzugehen, nicht stehen zu bleiben. Uns nicht von den Enttäuschungen anderer Menschen, auch nicht von den Enttäuschungen unserer selbst entmutigen zu lassen und stehen zu bleiben, vielleicht sogar zurückzugehen. Jesus fordert uns dazu auf, weiterzugehen. Er lädt uns ein. Und was uns vielleicht manchmal etwas wenig bewegt, ist diese Sehnsucht, die er hat. Eine Sehnsucht, die wir vielleicht nicht erwidern. weil wir unzufrieden sind, weil wir nicht dankbar genug sind, weil wir uns ja so viel mehr gewünscht haben. Ich glaube, es war Augustinus, der einmal diesen Vorschlag gemacht hat. Du kannst alles haben. Frieden, Sündenlosigkeit, Perfektion und alles, was du dir vorstellen kannst. Du kannst im Himmel leben, du kannst alles tun und du kannst glücklich leben. Du kannst von dem Wasser trinken. Aber eine Bedingung hast du. Du wirst Gottes Angesicht niemals sehen. Du wirst Jesus niemals begegnen. Und so verbringst du diese Ewigkeit ohne Jesus. Christentum macht keinen Sinn ohne Jesus. Ohne Jesus, der uns erlöst von all den Schwierigkeiten, von den Unzulänglichkeiten, die wir haben. Der darüber hinwegsieht und uns einen besseren Weg weist. Und manchmal werden wir durch den Alltag sehr auf den Boden gerissen. Und wir verlieren dieses Ideal aus den Augen, dass wir mit Jesus leben können. Und dass das Leben mit Jesus uns verändert. Zu sagen, wir werden niemals so sein wie Jesus, entspricht nicht seinem Ziel, entspricht nicht seinen Vorstellungen, seinen Wünschen, seiner Sehnsucht. Liebe Gemeinde, wir stehen in einer besonderen Zeit in der Geschichte. Und je mehr wir in dem Wort Gottes forschen, desto mehr sehen wir diese Leidenschaft, die er uns entgegenbringt. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, mit welch einer Sehnsucht begegne ich ihm? Wie erwidere ich seinen Aufruf? Und manchmal, wenn das Leben schwer wird, denke ich an die Worte von Paulus, die er in 2. Korinther 4 niedergeschrieben hat. Und ich bitte euch, das mit mir aufzuschlagen, weil dieser Text mich in den letzten Tagen sehr berührt hat. 2. Korinther, Kapitel 4. Und darin ab Vers 8. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Denn ständig werden wir, die Lebenden, dem Tod überliefert um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Leib offenbar werde. In allem werden wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Wie oft lässt du dich erdrücken? Von anderen Menschen, von anderen Meinungen. Wie oft lässt du dich erdrücken? Von schwierigen Umständen. Freunde, es ist normal. Es ist normal, Schwierigkeiten zu erleben und nicht zu wissen, wie wir damit umgehen. Wenn ich eines will, ist es euch heute Hoffnung zu machen, dass Jesus einen Ausweg bereithält. Dass Jesus durch seine Leidenschaft, durch seine Sehnsucht zu dir schon längst Wege vorbereitet hat, die er mit dir gehen möchte. Und seine Wege sind so viel höher als deiner, so viel höher als meine Wege. Seine Wege entsprechen nicht unseren Vorstellungen, nicht unseren Prinzipien, nicht den Standards, die wir in der Welt sehen, sondern sie sind höher, sie sind besser, sie sind ewig. In Vers 15 schreibt Paulus, denn alles geschieht um euretwillen, damit die Gnade zunehme und durch eine immer größere Zahl die Danksagung zur Ehre Gottes überreich mache. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Wir sind nicht besser als das Volk Israel. Und unser echtes Leben, unsere Herausforderungen, unsere Schwierigkeiten machen uns verstehen, wie das Volk Israel gefühlt hat. Warum es so gehandelt hat, wie es gehandelt hat. Warum es nicht immer treu war. Warum es auch manchmal unzufrieden und undankbar war. Aber wir haben im Rückblick die Möglichkeit zu durchschauen, warum wir unfrieden sind. Warum wir leiden an unseren Schwierigkeiten. Mein Appell heute an euch ist es weiterzugehen. Ist es weiterzugehen und sich nicht entmutigen zu lassen von anderen Menschen, von Schwierigkeiten, sondern auf Jesus zu schauen, auf seine Liebe. Seine Liebe, die wir heute auch in der Sabbatschullektion betrachtet haben, die Nächstenliebe, die Feindesliebe, diese Dinge als Ideale zu sehen, die wir anstreben, an die wir uns orientieren, weil wir uns an Jesus orientieren. Was ihm wichtig ist, wird dir wichtig, weil du dich mit ihm beschäftigst. Und diese Beschäftigung verändert dich. Und so wie Paulus es schreibt, von außen hin erleiden wir viele Dinge, aber von innen her, von unserer Seele, von unserem Herzen her, werden wir erneuert, Tag für Tag. Wir haben Grund, dankbar zu sein, weil wir Wasser haben. In den dunkelsten Stunden, in den heißesten Tagen, zu jeder Zeit, in jedem Moment können wir trinken vom Wasser des Lebens. Amen.